Deutschlandfunk Kultur. Alte Musik.
Mit Carola Malter einen schönen guten Abend. Margarete von Österreich musste mit Mitte 20 eine sehr bittere Lebensbilanz ziehen. Als Kleinkind wurde sie dem französischen Thronfolger Karl, Sohn von König Ludwig XI., versprochen. Nach Jahren am Hofe erhielt sie den Laufpass, weil sich die dynastischen Pläne geändert hatten. Ihre Ehe mit dem spanischen Thronfolger währte nur 6 Monate, dann starb der Infant. Ehemann Nummer 3 war Philibert von Savoyen. Diese Ehe war sehr glücklich, doch sie währte auch nur einen Wimpernschlag. Mit 24 war Margarete erneut Witwe und sie beschloss, für eine weitere Ehe steht sie nicht mehr zur Verfügung. Trost findet sie fortan in der Kunst. 1507 wird die prominenteste verkaufte Braut Regentin der reichen burgundischen Niederlande und ihr Hof in Mechelen ein Epizentrum für Kunst und Musik. Davon erzählt der Basevi-Kodex, den ich Ihnen heute in der alten Musik vorstellen möchte.
Ave Maria,
Ave Maria, gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, eine Motette zu Ehren der Gottesmutter und einer von vielen Hits, die in der Musikhandschrift Basevi Codex gesammelt wurden und um den es heute Abend in der alten Musik auch gehen wird. Mit diesem Ave Maria beginnt eine faszinierende, rund einstündige Reise in eine blühende Region in und um den niederländisch-burgundischen Hof zu Mechelen, an dem Margarete von Österreich Anfang des 16. Jahrhunderts fast 25 Jahre lang die angesagtesten Musiker, Maler, Bildhauer, Gelehrte jener Zeit versammeln konnte. Musikalische Reisebegleiter sind das Borias-Quartett Bremen und die Sopranistin Dorothee Mielz. Und 2 Musikerinnen vom Blockflötenkonzert sind mir jetzt zugeschaltet. Elisabeth Chapoyon und Julia Fritz, und ich freue mich sehr. Guten Abend.
Guten Abend, wie schön.
Hallo, guten Abend.
Frau Champignon und Frau Fritz, dieses Mechelen hatte rund 20.000 Einwohner. Es war berühmt für seine wunderschönen, breiten Straßen. Es hatte einen Hof mit einer gebildeten und weltoffenen Frau an der Spitze. Margarete war die einzige Tochter von Maximilian I., einem Habsburger, und der Herzogin Maria von Burgund. Sie war Fürstin von Asturien, Herzogin von Savoyen und ab 1507 auch Statthalterin der Niederlande. Mechelen, so sagt man, stand Rom in keinster Weise nach. Wie wird dieser doch sehr besondere Ort, dieses künstlerische Biotop, möchte man fast sagen, im Basevi-Kodex hörbar?
Wir müssen uns dazu einmal kurz nochmal, wie Sie gesagt haben, dieser unglaublich spannenden Frau Margarete von Österreich zuwenden. Sie hat mit einer unglaublichen seelischen und charakterlichen Stärke sich durch diese Männerdomäne, eben der Politik, gekämpft und hat das ist jetzt meine persönliche Interpretation, als Trost und als Gegengewicht zu einem sehr harten Frauenschicksal die allerbesten Künstler an ihrem Hof beschäftigt. Pierre de la Rue, einer der großen, berühmten Renaissance-Komponisten, war ihr Hofkomponist. Mhm. Und sie war eben auch sehr nah an der Schreibwerkstatt des Petrus Alamire. Kopist, hatte eine Schreibwerkstatt, ja, war berühmt für die allerschönsten illustrierten Bildbände mit Noten. Also man sagt in der Zeit auch illuminiert, weil die Illustrationen wie Licht herausgeleuchtet sind. Und so schön, wie es ist, diesen Bassevi-Kodex aufzuschlagen, also fürs Auge ist das einfach so ein Wunder, so schön ist es eben auch, die allerbesten Komponisten, die dort versammelt sind, tatsächlich hörbar zu machen.
Dieser Bassevi-Kodex ist zwischen 1505 und 1508 entstanden, also zu Beginn der Renaissance. Seinen Namen hat der Kodex aber vom letzten privaten Besitzer, dem italienischen Musikwissenschaftler und Komponisten Abramo Bassevi, in dessen Bibliothek in Florenz der Kodex auch aufbewahrt und später gefunden wurde. Was genau ist in dieser kostbaren Handschrift versammelt?
Ja, diese Sammlung umfasst ungefähr 90 Stücke und ja, sozusagen die Highlights der damaligen Zeit der flämischen Musik des 16. Jahrhunderts. Es ist sehr, ja, eine sehr bunte Mischung aus der Musik der Zeit, wahrscheinlich auch, weil der Kodex eben ein Geschenk sein sollte an eine italienische Adelsfamilie. Man hatte weltliche Stücke, geistliche Stücke in diesen Kodex gepackt. Die Sprachen sind sehr unterschiedlich. Es sind Komponisten wie Pierre de la Rue, wie Heinrich Isaac oder Josquin du Pré. Andererseits haben wir auch Komponisten, die man heute kaum noch kennt und somit auch Stücke, die ausschließlich im Bassevi-Kodex überliefert sind und selten oder bisher noch nie eingespielt worden sind.
Sie haben schon gesagt, dass es ein wahnsinnig attraktiv gestalteter Band ist. Also die Kunst des Druckens von polyphoner Musik war ja in der Renaissance noch gar nicht entwickelt. Es war eine sehr kostbare, teure Handarbeit. Wie modern ist die Musik, die wir da hören können?
Tatsächlich ist es ein Querschnitt, ja, durch die Greatest Hits der franco-flämischen Epoche. Josquin des Prés, einer der ganz großen, Pierre de la Rue. Die stehen im Vordergrund in diesem Kodex, aber dann haben wir auch Johannes Prioris, Loisel Compère, also Namen, die zu der Zeit auch sehr zukunftsweisend waren. Der Kodex ist für eine italienische Adelsfamilie angefertigt worden. Wir haben versucht, darüber zu fantasieren, vielleicht ein Vater, ein adeliger Vater, der das Buch seiner Tochter zur Hochzeit schenken wollte oder ein Hochzeitsgeschenk aus dem burgundischen Hof. Also ich würde sagen, zu Ihrer Frage, das war die Musik der Zeit, aber mit einem ziemlich deutlichen Einschlag aufs Zukunftsweisende.
Dann hören wir jetzt erst einmal ein Stück Pierre de la Rue, einer der Lieblingskomponisten von Margarete von Österreich. In seiner Musik fand sie oft Trost, wie in dem folgenden melancholischen Chanson. Der erwünschte Tag wird kommen, wonach mich verlangt, wird kommen. Vor Irrtum bewahre mich Gott. Getäuscht zu werden ist ein großer Schmerz. Il viendra le jour désiré.
Thank you.
Der Basevi-Kodex Musik am Hof der Margarete von Österreich, ein Chanson von Pierre Delarue mit Dorothee Mielz und dem Boreas Quartett Bremen. Und meine Studiogäste sind Julia Fritz und Elisabeth Chaperion. Musiker haben ihre Ohren ja immer auf Empfang. Sie stöbern gern, sie verbringen ihre Zeit in Archiven. Im vorliegenden Fall wurde Ihnen der Kodex als Geschenk überreicht. War denn sofort klar, dass dieses Faksimile nicht im Regal verstauben würde, Frau Chaperion?
Ja, wir haben den Kodex tatsächlich nach einem Konzert in Antwerpen statt Blumen oder Rotwein oder was man als Musiker sonst gerne mal geschenkt kriegt nach dem Konzert, haben wir dieses, also 4 Exemplare dieses wunderbaren und sehr teuren Bandes Basevi-Kodex, also ein Faksimile des Originals, geschenkt bekommen. Sowas ist absolut ungewöhnlich und natürlich für Musiker ein ganz tolles Geschenk. Wir haben uns daran auch sehr erfreut auf der Zugfahrt zurück nach Bremen, haben uns das angeschaut, haben auch gesehen, dass die Noten, obwohl eben in Quadratnotation, dass die sehr gut lesbar sind. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich bei so alten Drucken. Und dann wanderte der Kodex tatsächlich erstmal ins Regal. Als wir dann aber uns die Frage stellten, was nehmen wir auf, was wollen wir als nächste CD rausbringen und uns darauf besonnen haben, wir wollen wirklich das Kernrepertoire vom Blockflötenkonsort aufnehmen und das ist eben die Renaissance-Musik, haben wir gedacht, also was liegt näher als diese Sammlung, die uns sozusagen schon das Best-of der Zeit präsentiert, ohne dass wir es selber zusammenstellen müssten, was liegt näher als diesen Kodex zum klingenden Leben zu erwecken?
Mit welchen Fragen waren Sie zuerst konfrontiert? Wie viel musikwissenschaftliche Forschung war auch notwendig, um den Kodex für eine Studioproduktion vorzubereiten?
Die erste Frage war die nach der Besetzung. Also wie wollen wir diese Musik aufnehmen? Und da war uns sehr schnell klar, dadurch, dass viele Stücke auch textiert sind und der Text natürlich in der Musik dieser Zeit eine so große Rolle spielt, dass wir gerne zu unserem Blockflötenkonsort auch eine Gesangsstimme dabei hätten. Dann muss man natürlich, um ins Studio damit zu gehen, obwohl wir sehr gerne aus diesen originalen Noten spielen, das dann doch in eine moderne Notenschrift transkribieren, um eben in der Aufnahmesituation dann gut arbeiten zu können. Das war dann der nächste Schritt. Dann stellen sich Fragen, wir haben ja ein sehr großes Instrumentarium an Konsortflöten, an Instrumenten, welche wir für die Stücke verwenden. Wir haben nämlich grundsätzlich nur vorgegeben, das Verhältnis der 4 Stimmen, also wir haben einen Cantus, eine Oberstimme, Altus, Tenor und Bassus. Aber ob wir das jetzt mit 4 sehr hohen Flöten, Sopranblockflöte, Alt, Tenor und Bass besetzen oder ob wir für diese 4 Stimmen sehr tiefe Instrumente verwenden, also die Tenorblockflöte als höchste Blockflöte für den Cantus nehmen, das sind alles Entscheidungen, die man dann als Spieler, als Spielerin eben treffen muss. Wir haben uns das sehr vom Text leiten lassen, vom Affekt der Stücke und haben so für jedes der Stücke eine sehr eigene Farbe gewählt. Noch dazu hatten wir nun natürlich die Möglichkeit, die Gesangsstimme dazuzunehmen und konnten, obwohl Dorothee Mielz natürlich Sopranistin ist, sie auch in allen verschiedenen Lagen einsetzen. Sie singt zum Beispiel in einem Stück die Bassstimme, die tiefste Stimme, und wir spielen mit sehr kleinen, hohen Flöten über ihr die anderen Stimmen, fast wie ein Engelschor, der dann aus der Ferne erklingt. Und so waren wir da sehr flexibel und haben da einfach unsere individuellen Interpretationen für die Stücke dann gesucht und gefunden.
Ja, das war tatsächlich eine laborähnliche Situation. Also eine Woche waren wir sehr intensiv mit den Instrumenten dabei, unsere Ideen, die wir vorher sozusagen am Schreibtisch ausgearbeitet hatten, auszuprobieren. Und wir haben, ich würde sagen, sicherlich die Hälfte der theoretischen Ideen übernommen, aber die andere Hälfte beim Spielen umgestellt. Und dann war eigentlich schon recht schnell klar, welche Stimmen Dorothee übernehmen würde. Und das hat sich dann auch in den ersten Proben mit ihr sehr schnell so ergeben, dass das auch goldrichtig war. Denn wir wussten ja ihren bevorzugten Stimmen- und Singumfang. Und insofern, weil die Stücke auch sehr natürlich auf die menschliche Stimme komponiert worden sind, passte das mit ihr dann eigentlich ohne große Änderungen?
Was war die größte Überraschung, die Sie während Ihrer Arbeit gemacht haben?
Die größte Überraschung für mich war, dass wir überhaupt nicht das Gefühl hatten, wir begleiten eine Solistin. Und Dorothee hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, ich bin hier die Sängerin und da sind vier Flöten, die quasi wie eine Orgel mit mir spielen, sondern dadurch, dass sie mal den Cantus, mal den Bassus, also jede Stimme mal gesungen hat, in ihrer natürlichen Lage natürlich, hat sie sich total eingefügt. Also sie klingt ein bisschen manchmal wie ein Instrument und wir klingen manchmal ein bisschen wie eine Stimme. Also es hat sich auf wundersame Weise genau das ergeben, was eigentlich alle Musiktheoretiker der Zeit des 16. und 17. und auch noch der späteren Jahrhunderte geschrieben haben, nämlich die Instrumente orientieren sich an der Stimme. Und als ich dann nach längerer Zeit in die CD mit frischen Ohren reingehört habe, habe ich manchmal wirklich nicht mehr gewusst, wo fängt die Stimme an, wo hört das Instrument auf.
Der franco-flämische Komponist, Sänger und Kleriker Loisel Coppère schrieb ein Lied mit dem Titel Scaramella, das Sie ganz besonders mögen. Warum, Elisabeth?
Scaramella ist eigentlich gar kein komponiertes Lied, sondern eigentlich eine Vertonung einer Geschichte. Scaramella ist so etwas wie ein Hofnarr, also eine lustige Person, die durch die Welt läuft und dem alle möglichen witzigen Abenteuer passieren. Also Scaramella fa la gala, er geht auf eine Gala sozusagen, also auf einen Ball, auf einen Tanz und da passieren ihm allerlei Abenteuer und dann gibt es in der nächsten Strophe einen Bericht darüber, wie er in den Krieg zieht und was ihm dort passiert. Also es ist ein bisschen so ein tollpatschiger Typ, der mit einer Musik repräsentiert wird, die ein bisschen skurril wirkt. Sehr schnelles Tempo, sehr virtuose Schreibart. Wir haben für dieses Stück auch unsere kleinstmöglichen Flöten gewählt und haben uns da auch, was Diminutionen, also Verzierungen angeht, auch sehr ausgetobt. Sehr viele von den besonders schnellen Noten stehen bei Compère überhaupt nicht in den Noten, aber wir haben uns dazu hinreißen lassen, die Strophen zu verzieren und musikalisch auszudeuten.
Thank you. Caramella von Loisel Couper aus dem Basevi-Kodex, eingespielt vom Burias Quartett Bremen und Dorothee Mielz. 23 Stücke haben Sie ausgewählt für Ihre CD, den Basevi-Kodex. Immer wiederkehrend ist das Ave Maria.
Ja, das Ave Maria ist eben der klassische Ave Maria-Text in drei Strophen. Und diese drei Strophen, da haben wir uns den Kunstgriff erlaubt, diese auseinanderzunehmen und zu Beginn, in der Mitte und als Abschluss der CD sozusagen als großen Bogen zu setzen. Und das Ave Maria mit dieser tiefen Seelenruhe, das bringt einen am Anfang, in der Mitte und am Ende irgendwie wieder nach Hause. Am Ende in der dritten Strophe gibt es durch diese heilige Dreifaltigkeit, die drei Strophen Ave Maria, ein ziemlich starkes Gefühl einer gebundenen Einheit.
Das französische Chanson Forcément gibt es in gleich 8 Fassungen auf Ihrer CD, wenn ich das richtig gezählt habe. Ein echter Schlager der Renaissance. Ganze Generationen haben sich daran auch abgearbeitet. Wie unterschiedlich sind die Komponisten, die Sie ausgewählt haben, damit umgegangen?
Das Forcément ist tatsächlich ein totaler Schlager der Zeit. Also es ist auch ein unglaublich trauriges Stück, wie sehr, sehr viele Texte aus der Zeit. Also es geht um die Grausamkeit der Dame meines Herzens, wie in aller Welt ich mit diesen Wunden innerlich weiterleben soll. Ein absolut prädestinierter Text, um ein Superhit zu werden in der Renaissancezeit, wo es eben wirklich um Unglückseligkeit in großem Maße oft ging. Und diese Melodie ist eine Melodie, die noch früher, also aus der frühen Renaissance kommt. Und die Komponisten haben zum Teil dreistimmig, zum Teil vierstimmig diese berühmte Melodie ausgesetzt, also in einen größeren Satz gesetzt. Und was spannend ist, ist die Behandlung dieser Melodie als sogenannter Cantus Firmus. Also der Cantus Firmus ist die wortwörtliche Komposition der alten Melodie, die alle kannten. Oft in langen Notenwerten, während die anderen Stimmen in kürzeren Notenwerten Melodien dagegen spielen, also kontrapunktische Melodien. Und diese Behandlung dieser kontrapunktischen Gegenmelodien, die ist von Komponist zu Komponist sehr, sehr unterschiedlich. Und man kann wirklich Personalstile erkennen. Aber die eine Melodie, dieses Forcément, findet sich bei allen 8 Komponisten.
Thank you.
Forcelement von Pierre Delarue, Dorothee Mielz und das Boreas Quartett Bremen. Meine Studiogäste heute in der alten Musik sind Elisabeth Chapelion und Julia Fritz. Das Boreas Quartett spielt über 40 Flöten, habe ich gelesen, verschiedenster Bauart und Größe. Damit machen sie ihren Namen. Boreas ist ja der griechische Gott des Nordwindes, tatsächlich alle Ehre. Sie haben jetzt diese tolle CD eingespielt. Was wird als nächstes passieren? Wohin wird es Sie als nächstes hinwehen?
Also wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, Musik aus dem Kernbereich des Blockflötenkonsorts zu spielen. Und da gibt es natürlich die ganze Renaissance-Musik. Aber genauso wichtig für das Blockflötenensemble an sich ist die moderne Musik, also die Musik, die heute geschrieben wird. Also ich rede eigentlich von der ganzen Gattung Originalkompositionen für Blockflötenensemble. Wir haben in unseren über 13 Jahren Ensembletätigkeit fast genauso viel moderne Musik gemacht wie alte Musik und haben unglaublich tolle Komponisten und Komponistinnen der Jetztzeit kennengelernt und beschäftigen uns im Moment oder seit einiger Zeit sehr mit dem Komponisten Markus Schönewolf, mit seinem sehr naturnah klingenden und sehr mitreißend komponierten Zyklus Die Schwebungen. Das wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen in der nächsten Zeit.
Elisabeth Chapelion und Julia Fritz, herzlichen Dank für das Gespräch hier in der alten Musik vom Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Danke.
Der Basevi-Kodex Musik am Hof der Margarete von Österreich. So heißt das Debüt des Boreas-Quartettes Bremen beim Label Audite. An der Seite des Blockflötenkonzerts sang die Sopranistin Dorothee Mielz eine CD, die sie nicht versäumen sollten. Das war die alte Musik. Danke fürs Zuhören, sagt Carola Malter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radioabend.